Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 gewinnt dann am Ende noch knapp 3-2 gegen den SC Paderborn und hat das Auswärtsspiel beim KSC vor der Brust. Und darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, im Vorwärts nach weit 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und heute mit dabei André. Einen schönen guten Tag, André.
Buenas noches, buenas tardes, buenas dias, je nachdem, wann wir hier aufnehmen oder beziehungsweise ausgestrahlt wird. Ist hier nicht Champions League Diskussionsabend hier, Skandal bei den Bayern und hurra, hurra, Dortmund ist wieder da. Müssen wir ernsthaft über zweite Liga Tristesse Paderborn gegen Hannover sprechen?
Ja.
Ist das wirklich so?
Ja.
Wir haben zwei Hannoveraner im Champions League Finale und wir sprechen über Paderborn.
Ja. Also wir haben einen Hannoveraner und einen Stuttgarter.
Und Zweitklassigkeit sind wir gewohnt, dadurch erstens mal, dass du hier regelmäßig teilnimmst und zweitens du halt auch noch Atletico in den Himmel hebst. Somit ist Zweitklassigkeit sowieso regelmäßig gegeben und somit die perfekte Plattform hier. Tobi, auch wenn du mich noch nicht gefragt hast, ich freue mich,
hier zu sein.
Ja, hallo, hallo Chris, schön, dass du auch da bist. Ja. Hallo. Wie kommst du denn plötzlich hier rein?
Ja, ja, durch die Hintertür am Kühlschrank vorbei.
Durch die Hintertür am Kühlschrank vorbei. Okay, das ist doch schön. Also schön, dass ihr beide da seid. Wollen wir sprechen also dann nicht über Champions League und nicht über Skandale und über Abseits oder nicht Abseits und wann hat man abzupfeifen, wann hat man weiterlaufen zu lassen und über José Lu oder Niklas Füllkrug und Wembley, das machen wir alles nicht, aber wir sprechen über das Niedersachsenstadion und über den Wildpark und da freue ich mich sehr drauf. Zweite Liga, Topspiel ja beinahe schon am vergangenen Wochenende, 96 gegen Paderborn, der Sechste gegen den Siebten, also was war das für ein Feuer bitte und für eine Erwartungshaltung, ah gut, es ging um nichts mehr, also eigentlich sind die Platzierungen dann auch egal, aber Paderborn war der Angstgegner, noch nie haben wir ein Ligaspiel gegen Paderborn gewonnen und haben da regelmäßig auch dann verloren. Chris, unser Trainer hat mal wieder was Neues probiert und hat sich gedacht, hey, Koya Uden war jetzt ein paar Wochen lang gar nicht so richtig dabei. Dann lasse ich den mal mit Bright R&B die linke Seite bilden. Super Idee.
Ja, mutige Idee auf jeden Fall. Ohne triftigen Grund einen Dem da wieder rauszuziehen. Hat aber scheinbar ja sehr gut funktioniert. Also wir haben uns ja schon mal ein bisschen darüber unterhalten, dass uns die ersten Minuten sehr, sehr gut gefallen haben und an Zeiten erinnert haben, die wir hier hatten, als ein Abstieg feststand, ein junger, unerfahrener Trainer das Steuer in die Hand nahm und die jungen Wilden auf einmal aus dem Untergrund auftauchten und alles in Grund und Boden rannten. So war es ja auch gefühlt in den ersten Minuten gegen Paderborn, was durchaus erfrischend war. Weil, genau wie du es gesagt hast, Paderborn ja ein Angstgegner von uns war und lange Zeit auch gewesen ist.
Das stimmt, André, finde ich, dass Chris das ein bisschen schön und Uden mir ein bisschen zu positiv dabei wegkommt. Also, ja, ich meine, gut, wir haben relativ schnell 3-0 geführt, jetzt müssen wir aber auch ganz ehrlich sein, die zwei Tore davon dürfen ja im Leben nicht fallen. Ja, wenn man einmal versucht, zum Torhüter zurückzuspielen, der korrekterweise nicht vorm Tor steht, sondern ein bisschen seitlich, wenn man dann den Ball in Richtung Tor spielt als Verteidiger, ich sag mal, hat 96 auch schon mal gemacht, das kann passieren. Wenn aber so eine Situation passiert ist und dann bereits ein Rückstand auf der Anzeigetafel steht, dann nochmal zu versuchen, einen Ball zurück zum Torhüter zu spielen, den nicht stark genug zu spielen und dann auch noch einen Nicolò Tresoldi die Chance zu geben, endlich mal wieder ein Tor zu schießen, dann würde ich jetzt nicht sagen, war das unbedingt die stärkste Anfangsphase von 96, sondern einfach eine Katastrophe von Paderborn.
Moment, aber die Tore musst du klar unterscheiden, ehe André darf. Also das erste, klar, schwerer Stellungsfehler, der Verteidiger guckt nicht, wo der Torwart steht, bevor er den Ball nach hinten steht und Gindorf sagt Dankeschön, aber beim 13-0 bei Tresoldis Treffer siehst du ganz klar, weil es eine wunderbare Kameraeinstellung gibt, dass der Spieler ahnt, was passiert und sich frühzeitig bewegt. Das ist etwas komplett anderes und würde ich daher nicht über einen Kamm scheren wollen.
Weil der Pass auch nicht stark genug gespielt ist. Also beim ersten Mal war es übrigens kein Stellungsfehler des Torhüters. Torhüter stehen bitte nicht direkt vorm Tor. Wenn sie einen Rückpass erwarten, gebe ich genau Situationen, dass sie dann in Bedrängnis geraten könnten, stellen sie sich seitlich vom Tor. Also, aber das ist jetzt eine unnötige Diskussion. Und es mag sein, ich habe das in den Highlights auch dann gesehen, dass Tresoldi spekuliert hat, aufgrund des ersten Fehlers. Wird der Pass aber stark genug gespielt, passiert da nichts. Also André, für mich ein bisschen geschönt, was Christa sagt.
Ja, man kann ja trotzdem eine gute Anfangsviertelstunde gesehen haben und trotzdem auf die verrückten Fehler von Paderborn aufmerksam gemacht haben. Paderborn wirkte das ganze Spiel über wie in einem Testspiel. Die wirken komplett nicht, unter Spannung. Die haben da einfach so hingedudelt, warum auch immer. Und wir haben halt das am Anfang ausgenutzt und später sind wir sogar auch noch in Probleme gekommen. Tatsächlich glaube ich aber, dass dieser Sieg als Ganzes gesehen und insbesondere durch diese drei kuriosen Tore, oder zumindest mal zwei sehr kuriosen Tore zu Beginn, uns sehr teuer zu stehen kommt. Weil warum? Es verzerrt mal wieder an entscheidender Stelle die Sicht auf die Leistung dieser Mannschaft, des Trainers und der sportlichen Leitung. Und diese drei Punkte am Ende könnten ja tatsächlich sogar noch zwei, drei Plätze in der Tabelle gut aussehen lassen. Und dann heißt es, wir haben eine Entwicklung. Aber das Spiel gegen Paderborn gewinnen wir nicht, weil wir eine Entwicklung haben. Und das Spiel gegen Paderborn gewinnen wir nicht, weil wir einen guten Tag haben, sondern weil Paderborn aber gar keine Lust mehr hatte oder was auch immer und da einfach luschig den Ball da hin und her gespielt hat. Also das war ja kein Wettkampf von Paderborn. Die waren doch überhaupt nicht auf Wettkampf aus, auf drei Punkte, auf sich möglicherweise reinhauen, verletzen, an die Schmerzgrenze gehen. Also von daher, dieses Spiel war wieder, ich freue mich über den Sieg. Für alle, die im Stadion waren, war schön, war ja richtig was los, Wetter war gut. Das war alles tippitoppi. Aber wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, daraufhin, wie auch immer, die Leistungen von Hannover 96 oder der sportlichen Abteilung zu bewerten.
Ich finde es immer wieder toll, wie André es dann schafft, irgendwie eine Frage zum Spiel zu einer grundsätzlichen Kritik an Leitl und Mann ausarten zu lassen. Aber das finde ich wirklich.
Du bist eingestiegen mit der Kritik an Leitl, hast es nur an Chris weitergepasst, der aber nicht vollendet hat. Die Aktion Uden hinten links reinzusetzen,
jetzt,
eine bescheuerte Aktion. A für Uden, der diese Position nicht spielt, B für die Mannschaft, die so noch nie gespielt hat. Und es ist einfach nur gut ausgegangen, beziehungsweise ist nichts Ernsthaftes passiert, weil Paderborn, wie gesagt, keinen Bock hatte und zwar uns den Ball da hingekugelt hat. Aber ich sag mal, in einem richtigen Wettkampfspiel, wo es wirklich um was gegangen wäre, vielleicht sogar noch um Platz 3 in der Relegation.
Ja.
Also, da hätten wir aber einen ganz anderen Abriss jetzt hier veranstaltet, wenn nämlich Paderborn 2-1 in die Pause reingegangen wäre, weil Uden zweimal den Ball getreten hätte. Also von daher, so haben wir gewonnen, es ist alles gut, die Sonne hat geschienen, wir haben drei Tore gesehen, es war ein spannendes Spiel, die Zuschauer und die Kinder waren glücklich, Langnese hat drei Eis verkauft, es war doch für alle Beteiligten toll. Nur nämlich bitte jetzt den Fehler machen, zu sagen, ach guck mal hier, Leitl hat die Zeichen der Zeit verstanden, 96, da ist es, da in die Richtung geht's, die jungen Wilden, nächstes Jahr räumen wir auf. Davor würde ich warnen.
Okay, das hat also endlich jemand mal meine Frage zu Uden beantwortet, da bin ich dir sehr dankbar. Gerne. André, weil auch meine Ansicht der Dinge ist gewesen, dass Kolja Uden und Bright R&B zusammen als sowohl Offensive wie auch Defensive auf der linken Seite überfordert gewesen sind und das dann glücklicherweise auch korrigiert wurde zur Pause.
Aber du bist auch am Rumeier, mein Freund. Jetzt nagel ich dich fest. Wem wirfst du das vor? Uden?
Nein, Leitl.
Aber dem Trainer?
Leitl.
So, und da haben wir dann doch denn die Kritik. Und wenn wir über Weiterentwicklung sprechen, über nächstes Jahr, wer hat die Mannschaft und so weiter.
So weit gehe ich nicht.
Dann ist das schon mal ein Minuspunkt. Sind wir uns einig? An der Stelle ein Minuspunkt.
Also es ist ein Minuspunkt bezogen auf das Spiel. Also das möchte ich schon sagen. Und den hat er aber egalisiert, indem er selber den Fehler korrigiert hat, in der Halbzeitpause dann Yannick Dehm zu bringen. Wobei Chris hat ja auch gesagt, ohne nur Dehm rauszunehmen, das, war jetzt nicht zwingend erforderlich. So, aber irgendwo in der Mitte liegt, glaube ich, die Wahrheit. Und so schlecht war Paderborn gar nicht, Chris. Also gerade in der Anfangsviertelstunde war es schon so ein Hoch und Runter. Und es war ein unglaublich intensives und unglaublich attraktives Spiel. Auch Paderborn hat den Weg nach vorne gesucht, hätte nach, ich weiß nicht, wenigen Sekunden schon ein Tor schießen können, hatte da eine große Chance. Also von daher, dass Paderborn jetzt so gar nicht wollte, kann ich dann auch nicht sehen, was André sagt.
Nee, vor allen Dingen sieht man ja, dass sie, obwohl man nach einem 0-3 auf des Gegners Platz ist, ja durchaus einbrechen kann, gerade wenn es, wie André sagt, vielleicht nicht mehr um so viel geht in der Saison. Aber das haben sie ja mitnichten gezeigt. Also sie haben sich ja davon nicht entmutigen lassen und haben es ja geschafft, sich durchaus vor der Pause noch in eine sehr aussichtsreiche Position zurückzuschießen. Da werden wir über die Beteiligung von den 96er Akteuren reden müssen. Aber auf jeden Fall hat Paderborn da nochmal Zähne gezeigt. Und davor muss man den Hut ziehen, zu dem Zeitpunkt der Saison, da nochmal die Ärmel hochzukrempeln und sich so motivieren zu können.
Ja, André, das musst du doch auch so sehen. Also ich meine, du liegst 0-3 hinten in Hannover, wenn es dann so ein Kick wäre, um dem es um nichts mehr geht, in dem du auch gar nicht die Sache annehmen möchtest, dann kommst du nicht mit 2 Toren noch vor der Pause zurück. Machst nicht. Ich weiß nicht, ob es im Fernsehen zu sehen war. Die haben sich dann nach dem 0-3 direkt alle zusammengestellt und haben sich nochmal eingepeitscht und haben ganz klar gesagt, genau damit das nicht passiert, was du sagst, André, dass man sich jetzt hier, weiß ich nicht, so völlig lustlos präsentiert, sondern da haben sie sich nochmal aus meiner Sicht zumindest eingeschworen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich dachte, so weit waren wir noch nicht. Also nach dem 3-0 haben sie sich gesagt, ey, wir können jetzt hier nicht 5-0 vom Platz gehen, das wäre richtig peinlich. Kommt, Leute, wir legen ein bisschen, ein Müh drauf. Und dieses Müh drauf hat dann dafür gesorgt, dass Hannover 96 überhaupt nicht mehr stattgefunden hat und die auf einmal nicht nur 2 Tore geschossen haben, sondern ja dem 3. Tor viel, viel näher waren als alles andere. Also da muss ich sagen, und da hat Paderborn weiterhin nicht großartig gespielt oder uns, also ich hatte weiterhin das Gefühl, dass Paderborn wäre es ein echt wichtiges Spiel gewesen, DFB-Pokalspiel oder von mir aus, wenn es wirklich irgendwas gegangen wäre, dass sie noch locker 1, 2, vielleicht sogar 3 Schippen hätten drauflegen können. Ich hatte nie das Gefühl, dass Paderborn bis an Anschlag geht. Du hast einige Sprints gesehen, die sie nicht durchgezogen haben. Du hast 2 Kämpfe gesehen, wo sie nicht durchgezogen haben. Also, die haben halt ein Müh draufgelegt und das hat halt gereicht, um uns komplett uns zu erschrecken und uns auch mal das Spiel spannend zu gestalten. Was ja für die Zuschauer auch schön ist. Nochmal, ich will das ja gar nicht negativ reden. Wir haben gewonnen und es war ein schönes Spiel für die Zuschauer. Was will man denn mehr?
Aber durchaus ging es doch auch für Paderborn noch was um was. Und zwar ist doch jeder Platz in der Tabelle bares Geld, auch wenn The Zone nicht volle Beträge zahlt. Letztendlich muss man sagen.
Wobei The Zone zahlt jetzt nicht für die zweite Liga, muss man dazu sagen. Ne?
Also letztendlich
zahlt nur Sky.
Letztendlich muss man sagen, dass auch wenn es schwierig wäre, für Paderborn das letzte Spiel zu Hause gegen den HSV erfolgreich zu bestreiten, hätte es dazu führen können, mit 2 positiven Ergebnissen 2 Tabellenplätze besser zu stehen, als es jetzt wahrscheinlich eintreten wird. Vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, können die noch abrutschen. Ich glaube, Hertha kann an denen noch vorbeiziehen, im Falle einer Niederlage gegen den HSV. Und 3 Plätze in der Tabelle zum Jahresabschluss macht auf jeden Fall ein bisschen bare Münze im Portemonnaie, würde ich sagen. Von daher, auch für Paderborn.
Aber dass wir jetzt über Paderborn die ganze Zeit reden und was Paderborn richtig oder falsch macht, zeigt doch, wie wenig wir bei 96 wirklich konstruktiv zu dem Spiel sagen können. Es war einfach relativ glücklich, dass wir diese 2 Buden gemacht haben, dass es so früh so klar stand. Ohne diese 2 Buden, ohne diese klare 3-0-Führung, bin ich mir relativ sicher, hätte dieses Spiel, das ist ja auch keine Weisheit, anders ausgesehen. Und da wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob wir die am Ende dann auch klar und deutlich besiegt hätten. Also das ist, aber es gehört dazu, Glück gehört dazu, genauso wie Pech dazu gehört oder Fehler gehören zum Fußball dazu. Warum sollen wir uns jetzt beschweren, dass wir 3-2 gewonnen haben? Ich bin Gott froh darum, weil was Chris gerade gesagt hat, gilt auch für 96. Hätten wir gegen Paderborn nicht gewonnen, dann wären wir abgerutscht in der Tabelle. Hertha wäre nochmal gekommen, Karlsruhe kommt noch, Paderborn und dann wären wir wirklich irgendwo um Platz 9 eingedüdelt. Das wäre ja auch nicht so schön. Jetzt düdeln wir vielleicht irgendwo um Platz 6 rum, das ist doch schon viel, viel besser.
Also ist es doch auch, ging es um was? Also dann haben wir es doch, dann haben wir jetzt sogar Einigkeit, auch wenn du dir damit widersprichst. Aber es ging also tatsächlich um was. Es ging nämlich um eine bessere Platzierung am Ende der Saison, zumindest sich in eine Ausgangssituation zu bringen, eine bessere Platzierung zu erreichen und dann auch finanzielle Mittel den Fans was zu zeigen. Und ich finde, das hat man auch gesehen. Also
27 unentschieden.
Genau, ich finde, das hat man auch gesehen. Also ich finde, man hat gesehen, dass die Mannschaft das schon wollte und es wollten am Anfang beide. 96 dann natürlich beflügelt durch den ersten Fehler, dann ein schnelles zweites Tor, dann der zweite Fehler. Und ich hatte dann, es war eine Mischung aus beiden. Einmal, dass Paderborn sich dann zusammengerauft hat und sich auch nochmal zusammen motiviert hat. Aber auch, dass 96 gesagt hat, komm, nach dem 3-0, ja, das schaukeln wir nach Hause. Und das kann 96 nicht, können auch wenige Mannschaften, muss man dazu sagen. Paderborn kommt dann nochmal auf zwei Tore ran. Und die zweite Halbzeit war dann aber wieder... Und das jetzt auch nicht zum ersten Mal, muss ich sagen. Für mich eher enttäuschend. Paderborn näher dran am dritten Tor, André, das hast du gesagt. Und 96 dann hinten raus, vielleicht mit ein bisschen Glück. Das gehört dann aber auch dazu. Und so, also eine mehrere Serien beendet, die Sieglos-Serie beendet, erstmal gegen Paderborn. Beziehungsweise da sogar fast eine Niederlagenserie, nicht nur fast eine Niederlagenserie beendet, die Sieglos-Serie in Bezug auf die letzten Spiele in der zweiten Liga beendet und damit mit einer guten Ausgangssituation jetzt nach Karlsruhe zu fahren und zumindest Platz 6 angreifen zu, nicht Platz 6 angreifen zu wollen, sondern Platz 6 zu haben, Platz 5 angreifen zu wollen. Das ist ja auch nicht das Schlechteste und deswegen wollen wir gleich mal gucken, also wie gesagt, 3-2, schönes Wetter, die zwei Langnese-Eis habe ich dann gekauft, weil ich meinen Kühlschrank verkauft habe letzte Woche, also wunderbar. André hat jetzt also gespoilert jetzt mit den zwei Langnese-Eis und es gab auch noch Nicknacks, so. Und dann gucken wir jetzt auf das Auswärtsspiel am Sonntag im Wildpark gegen den Karlsruhe SC, das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Chris, Karlsruhe, Wildpark. Ich erinnere mich an 2019, DFB-Pokal, erste Runde, Karlsruhe, damals ein Drittligist. 96 frisch aufgestiegen in die Bundesliga. Ich erinnere mich an Tore von Hendrik Weidand an ein 6-0. Das war dann aber auch schon der letzte Sieg im Wildpark in der jüngeren Vergangenheit. Also seitdem dann auch natürlich nicht immer in einer Liga gewesen, so fair muss man dann sein, aber seitdem dann eben auch kein Sieg mehr für 96 gegen den KSC. Der KSC auch noch, und das darf man dann auch nicht verschweigen, die beste Mannschaft der Rückrunde derzeit. Und gut, 96 ist Fünfter, in Ordnung, aber die Karlsruher sind tatsächlich die beste Mannschaft der Rückrunde, haben 31 Punkte geholt. Und was ist da jetzt also zu erwarten?
KSC haben sich vor allen Dingen erstmal so klammheimlich, ohne dass es irgendwer mitgekriegt hat, durch die Tabelle durchgeschlängelt und sitzen jetzt auf einmal vor uns in der Tabelle, wo keiner so wirklich das Gefühl hat, mitbekommen zu haben, wann genau ist das eigentlich hier passiert. Lars Stindl hat nicht so wirklich Anteile daran, würde ich, also zumindest hat er nicht der Saison so den Stempel aufdrucken können, wie es wahrscheinlich der ein oder andere KSC-Anhänger gehofft hat im Rahmen seiner Abschiedstournee, dass er da nochmal groß auftrumpft, und deswegen denke ich mal, hat er für sich auch die Konsequenz gezogen, dass das halt seine letzte Saison sein wird. Ist, denke ich, erstmal die richtige Entscheidung, ehe man dann eher Last wird als Bereicherung für den Verein. Der KSC ist für mich immer schon eine Mannschaft gewesen, wo man nicht so richtig weiß, was man bestellt oder was man bekommt, nachdem man es bestellt hat. Häufig sehr, sehr unangenehm zu bespielen, und tatsächlich hätte ich jetzt gar nicht mich mehr dran erinnern können, was mich wundert als Hendrik Weidand-Freund, wir so deutlich damals gewonnen haben und Henne da auch noch getroffen hat.
Doppelt hat er getroffen sogar. Da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher.
Das war ein Debütspiel.
Ja, das stimmt. Es war ja Pokal, erste Runde, also vor der Saison. Genau, und das war Hendriks erster Auftritt im Profikader in einem Pflichtspiel, muss man dazu sagen.
Das Spiel vor Bremen. Also
das heißt, er kam mit dem Doppelpack aus Karlsruhe dann in Bremen ins Spiel und macht dann gleich wieder ein Tor. So war ja sein Einstand.
Wo alle darauf gewartet haben, dass das Comeback von Claudio Pizarro näher rückt, wo er dann eingewechselt wurde und dann kam dieser unbekannte Hannoveraner. Ja, was genau war die Frage, Tobi?
Nee, alles, du hast es eigentlich schon beantwortet. Also alles ist alles in Ordnung. Also nochmal, du hast recht, also KSC und Lars Stindl, ich meine, er hat zwar 22 Spiele gemacht, hat immer mal wieder verletzt, hat jetzt nur 3 Tore geschossen, nur in Anführungszeichen. Aber es war schon auch vor der Saison, also mit Marcel Halstenberg als einer der Knallertransfers bezeichnet, der Wechsel von Lars Stindl zum KSC und hat dann nicht den Impact gehabt auf den KSC.
Naja, und wir haben also ganz ehrlich, es gibt nicht weniger Hannoveraner und ich gehöre dazu. Ja. Die sich eher gewünscht hätten, dass Lars Stindl nochmal die Kurve über das Niedersachsenstadion macht, als dann Halstenberg. Dass dieser dann so einen Impact bei uns haben soll, das konnte ja wirklich keiner ahnen.
Tatsächlich. Gestehe ich auch zu.
Es zeigt aber, ohne Chris jetzt hier auf den Fuß zu treten, es zeigt aber eben auch, dass einige 96-Fans, Chris, eine völlig falsche Wahrnehmung von Legendenstatus haben. Denn Stindl hatte ein schönes Tor in Kopenhagen geschossen, ganz klar, aber die große Liebe zu 96 war es nicht. Und dass er zu Karlsruhe gegangen ist, lange Zeit bei Gladbach ist. Wenn du ihn jetzt fragen würdest, wenn er sein Poesiealbum reinschreiben müsstest, mein Lieblingsfußballverein, würde er sicherlich Gladbach und der KSC schreiben und sicherlich nicht Hannover. Also ich finde es auch schön und er hat auch tolle Spiele bei uns gezeigt.
Aber da haben wir doch mehrere.
Schöne Momente.
Das ist aber doch mehrere. Aber es ist doch durchaus legitim. Es ist doch durchaus legitim, sich an schöne Zeiten mit einem Spieler zu erinnern.
Ja, natürlich.
Ob dieser Spieler das dann genauso sieht, dass seine schönste Zeit karrieretechnisch bei dem Verein. Frag mal einen Mertesacker, der wird jetzt auch nicht unbedingt an Hannover 96 denken. Der sagt dann auch eher Bremen oder Arsenal.
Absolut.
Oder Gerald Asamoah wird wahrscheinlich sogar eher St. Pauli benennen.
Ja,
Hannover 96 dann benennen. Natürlich benennt er an allererster Stelle Schalke. Ne? Aber es darf ja durchaus erlaubt sein, für uns alle zu träumen. Und
absolut.
Ich finde, und Legendenstatus, wenn wir das Thema jetzt aufmachen, also wenn wir hier uns über Roselu unterhalten haben, der hat ein Jahr bei uns gespielt. Ein Jahr.
Ja, und bitteschön, aber jetzt hast du die Kurve gekriegt, danke für die Vorlage. Roselu dürfen wir nicht vergessen. Ohne Roselu und die Ablösesumme, die wir für ihn kassiert haben, hätten wir niemals den Weltstürmer aus Frankreich Erdinsch bekommen. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Da müssen wir dankbar sein.
Also erstmal, jetzt mal auf, Roselu war für mich immer noch einer der besten Stürmer, den wir hier hatten. Also ich kann das auch nicht, ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Das hat auch nichts mit seinen 2 Toren gestern zu tun oder dass er jetzt in Real Madrid verliehen wurde, sondern für mich war Roselu tatsächlich ein super Transfer damals, 5 Millionen haben wir bezahlt an die TSG Hoffenheim und wir haben das verdoppelt nach einem Jahr, als er nach England zu Stoke gegangen ist. Und für mich, ich erinnere mich an das erste Spiel zu Hause gegen Schalke, 2-1 und Roselu gleich mit seinem Auftakttor, ich meine, es war das Tor zum 2-1, wenn mich nicht alles täuscht, was der für einen Antritt hatte, was der für einen Schuss hatte, hatte ich vorher lange Zeit nicht gesehen. Aber wir betreiben.
Ich glaube, Hugo Almeida hat aber auch in seinem ersten Spiel getroffen. Also das ist jetzt vielleicht
auch gegen Schalke. Es war gegen Darmstadt, André, um dich zu korrigieren. Almeida hat gegen Darmstadt getroffen. Ja,
das war hier Jonathas gegen Schalke getroffen. Erdinsch ist natürlich
Quatsch und auch Almeida ist Quatsch und Jonathas ist Quatsch, aber also Roselu hat am Ende 8 Tore immerhin gehabt in der Saison. Also ist jetzt auch nicht so und Almeida hatte 1. Nur um das mal in Relation zu setzen, ja.
Also weniger als Teuchert. Also ist Teuchert mehr Legende als Roselu, habe ich verstanden. Waren da jetzt auch noch Elfmeterpartner dabei bei Roselu?
Nein, die müssen wir nicht.
Also richtige
Tore. Wie hatte denn Mike Hanke?
Da habe ich nicht im Kopf.
Ein Hund in der Auffahrt.
Ja, also jetzt, okay, also KSC, kommen wir mal zurück zum KSC. Also KSC ist die beste Rückrundmannschaft. KSC ist besonders heimstark, nur St. Pauli und Hamburg sind im eigenen Stadion stärker. Also St. Pauli und der HSV, das klingt jetzt komisch. André, KSC, auch für die geht es darum, zu sagen, okay, jeder Platz besser. Ist dann auch vielleicht im Hinblick auf etwaige Ziele für die nächste Saison. Ne? Also je besser du in dieser Saison abschneidest, desto eher kannst du am Markt auch auftreten und kannst sagen, okay, wir planen jetzt den nächsten Schritt in der kommenden Saison. Deswegen glaube ich schon, dass diese Spiele nicht ganz unerheblich sind und der KSC kann es, also meine wir rein rechnerisch auch noch, auf Platz 4 schaffen. Also den HSV noch abfangen, wenn der nicht ordentlich performt. Also ich finde es jetzt auch zumindest mal richtungsweisendes Spiel, ob du am Ende 4., 5., 6. oder vielleicht doch nur 9. wirst.
Ja, Also ich weiß jetzt wirklich nicht, Chris hat das ja vorhin auch schon mal gesagt mit den TV-Geldern. Ich weiß nicht, ob das wirklich der entscheidende Unterschied ist und dass jetzt Martin Kind oder ja, eben wie auch immer der Präsident von Karlsruhe heißt, da vorher in die Kabine kommt und sagt, Leute, es geht um die Zukunft unseres Vereins. Ihr müsst unbedingt Vierter werden. Da gibt es 22.000 Euro mehr. Ansonsten geht ihr die Schotten runter und ihr werdet alle arbeitslos. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu führt. Wenn das so ist, okay, gut, dann sind die hochmotiviert. Ich habe nicht das Gefühl, bei all diesen Mannschaften, auch in Hertha übrigens und so weiter, die ja auch alle noch ein paar Plätze gut machen konnten und könnten, Fürth genauso. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie extra motiviert sind. Also die Crunch-Time haben die anderen noch nicht ausgerufen. Das waren nur wir. Und dementsprechend, ja, Gott, also ich bin am Ende auch lieber Fünfter oder Sechster anstatt Neunter oder Zehnter, ganz klar. Nur bitte, 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 habe ich vorhin schon gesagt, nicht den Fehler machen, vom Tabellenplatz auf die Leistung, auf eine mögliche Weiterentwicklung zu schließen. Denn,
ja, aber warte,
bleibe dabei,
ja,
dass
das machen wir,
Karlsruhe
das machen wir
in der Rückrunde so stark ist, von den Punkten her, ja, und so weit nach oben gerückt ist, zeigt mir mit einer etwas konstanteren Leistung, mit 2-3 Unentschieden weniger,
ja,
wo hätten wir denn bitte sein können?
Das ist doch unstrittig. Aber da würde doch nie jemand was anderes behaupten. Auch da müssen wir aber sagen...
Ja, weiß ich nicht. Ja, also ich lese in der Bubble schon einiges wie Leitl. Guck mal, hier hat es besser gemacht. Ja, und hier, wir haben ja Punkte, wir sind
bis zum
Tabellenplatz.
Hat er André, nicht. Aber das sind ja zwei verschiedene, Dinge. Erstens mal auch meine Einleitung. Eine andere als Chris' Behauptung, es geht um TV-Gelder, sondern mir war es dann vor allem auch im Hinblick auf die kommende Saison. Wenn wir wirklich den Dreijahresplan vollziehen wollen und da nochmal uns verstärken wollen, zu sagen, hey, du bist Neunter und willst jetzt den nächsten Schritt machen und warst letztes Jahr irgendwie Elfter. Das ist so, ja, was wollt ihr? Aufsteigen? Ja, klar. Hm, ja,
aber die Spieler kommen ja nicht für Perspektive
oder ob du
Neunter, Sechster bist, sondern für Money.
Warte bitte. Also ich glaube schon, ja klar, geht es auch um Geld, aber es geht auch um die Perspektive. Und wenn du jetzt Vierter werden würdest, dann bist du auch der erste Kandidat auf den Aufstieg, neben den dann entweder abgestiegenen oder nicht aufgestiegenen.
Das stimmt.
Ja, und wir hatten jetzt auch nicht die schlechteste Rückrunde. Wir müssen dann schon bei den Tatsachen bleiben. Also wir hatten, das können wir vielleicht, da machen wir es jetzt in diesem Teil rein. Also wir sind auch nur wesentlich schlechter als der KSC. Wir sind auf Tabellenplatz Rückrunde, Tabellenplatz 5 mit 25 Punkten, damit auch vor dem HSV zum Beispiel. Und vor uns ist nur Karlsruhe, klar, weil die eine herausragende Rückrunde gespielt haben. St. Pauli, Düsseldorf und Kiel. Also, entschuldigt, so
ja, schlecht war unsere Rückrunde dann nicht. Das sind alle die über uns stehen. Ich meine, hallo,
ja, ist ja richtig, klar. Ist richtig, aber ja, wir hatten eine, also ich meine, das müssen wir aber bitte, wir müssen es ja dann sagen. Also wir haben jetzt aber 25
Rückrunde,
Punkte.
Aber in der Rückrunde haben wir doch liegen lassen ohne Ende.
Aber André,
nachdem wir nach der Hinrunde um den Aufstieg gespielt haben.
Die Zahlen sagen doch was anderes. Also die Hinrundentabelle.
Was sagen?
Ja, ich weiß ja nicht, wenn du sie dir anguckst, würdest du es wissen. Also die Hinrundentabelle in diesem Jahr, da waren wir auf Platz 8 mit 24 Punkten.
Ja,
nach dem 17. Spieltag mit 6 Punkten. Entschuldige bitte, mit 7 Punkten Rückstand. 7 Punkten Rückstand auf Platz 3. Wir sind,
und dann guck mal, was jetzt der Rückstand ist. 10.
Ja. Das ist erstmal. Ja, Moment bitte. 24 Punkte nach 17 Spielen. Nackte Zahlen mal eben bitte.
Ja.
Jetzt 25 Punkte nach 15 Spielen. Und wenn wir losgelöst sehen, die Rückrunde, sind es nur 4 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz. Also wir spielen eine bessere Rückrunde, das kann man immer nur so sagen. Jetzt schon besser, haben noch 2 Spiele vor der Brust, können also statt 24 noch auf 31 Punkte kommen. Und dann wäre das eine sehr ordentliche Rückrunde, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also das Gefühl, ich habe das doch auch, André, die Zahlen geben es nur nicht her. Wir haben dann liegen lassen in den entscheidenden Momenten, ja. Da haben wir dann das Unentschieden gezogen oder haben in Osnabrück plötzlich verloren, wo wir hätten mit dem Sieg Dritter, Zweiter, was auch immer hätten werden können. Das ist richtig. Aber grundsätzlich war es eine starke Rückrunde, die wir gespielt haben bisher.
Nein.
Doch, punktetechnisch.
Also wir haben 4 Punkte mehr, was du gerade erzählt hast, geholt. Das von mir ist auch von einer starken Rückrunde zu sprechen. Also, sorry, also wir haben
und kein einziges Entwicklung.
Spiel. Wir haben kein einziges. Boah, jetzt provozierst du wieder, Tobi, du stänkerst, ich spüre das. Wir haben ja überhaupt gar keine Spiele dominiert, wir haben überhaupt gar keine Spiele souverän hergespielt. Also sorry, das sehe ich.
Wir haben 3-0 in Magdeburg gewonnen. Wir haben 3-0 in Magdeburg gewonnen.
Ach so, jetzt erinnere ich mich wieder, stimmt, war eine geile Rückrunde. Ich freue mich auf die nächste Saison. Das
ist ja Weltklasse. Oder,
gegen Magdeburg 3-0 gewonnen auswärts. Wir sind die Größten. Steigt man damit nicht auf eigentlich als
na,
Wildcard? Wildcard DFL-Aufstieg, weil wegen Magdeburg 3-0, finde ich schon.
Ja, aber dann
hat sonst jemals 3-0 in Magdeburg gewonnen? Niemand. Niemand.
Genau. Wir sind genau. Und, aber lass uns einmal noch kurz, bevor wir das dann wirklich weitermachen, auf den KSC.
Und Osnabrück in der Hinrunde. 8-0. Das sind 11 ja. Tore in 2 Spielen. Rechne das mal hoch. Rechne das mal hoch.
Ja, ja.
Rechne das hoch. Das ist unfassbar.
Ja, ja genau. So, absolut richtig. So, jetzt aber nochmal kurz Karlsruhe. Wie geht's aus, André?
Natürlich, wenn es regnet, 1-1. Das richtige Schmuddelspiel. Karlsruhe ist scheiße. Ich mag Karlsruhe.
Gut, okay. Chris.
Wir gewinnen 2-1.
Und ich glaube, wir gewinnen 2-0. So, also, dann haben wir das auch. Und jetzt können wir dann gucken, war es eine Entwicklung? Ist die Situation überhaupt klar, wie es jetzt weitergeht? Wie geht es jetzt überhaupt weiter? Und aber vor allem auch gucken auf die historische Chance, die Hannover 96 hat und welche das ist. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Machen wir erstmal da weiter, wo wir eben aufgehört haben. André hat ja schon sein Fazit, weiß ich nicht, seine Prognose würde ich auch nicht sagen, aber hat seine Meinung abgegeben zu der Situation, ob es jetzt ein Fortschritt ist, ob wir eine Entwicklung haben oder nicht. Chris, wie siehst du das denn? Also siehst du es auch so, wir haben keine Entwicklung, 96 tritt auf der Stelle, deswegen der Jahresplan ist jetzt schon gescheitert?
Ich habe hier gerade einen Zettel gefunden, den ich geschrieben habe. Und zwar ist es eine Mitschrift von einer Person.
An deine Frau, oder?
Von einer Person, die sich hier mal dazu hat verleiten lassen, 5 Sachen zu benennen, die sich unter Stefan Leitl verbessert haben. Zunächst muss ich sagen,
das kann nicht ich gewesen sein, auf jeden
dass
Fall.
Wir es geschafft haben, eine Spielidee zu entwickeln. Stefan Leitl hat neben einem funktionierenden Plan A einen fast noch besseren funktionierenden Plan B entwickelt. Da ist eine Spielidee erkennbar, eine Handschrift zu lesen. Ein hoher Wiedererkennungswert, eine hohe Identifikation mit dem Spielstil. Und das ist erstmal Punkt 1. Da war ich dann bewusstlos. Also die letzten 4 Punkte habe ich nicht mehr
mitbekommen. Dennis kann sich nicht verteidigen gerade.
Ich glaube nicht, dass der das war. Da ging es um Pässe. Hier ging es um was anderes, Herr Gröbner.
Ich bin das gewesen?
Das warst du.
In
das
dieser Sendung?
Das ist noch nicht lange her. 2, 3 ja, Sendungen.
Es ist 2, 3 Sendungen her, das ist korrekt. Vielleicht wollte ich da auch... Nein, aber es ist doch so. Also wir haben einen funktionierenden Plan A, 4-4-2 Raute. Wir haben einen noch besser manchmal funktionierenden Plan B mit 3er-5er Kette und unseren... 3 Innenverteidigern, also das ist zwar alles richtig. Deswegen, also, aber das
so, keine Antwort auf meine Frage. Warum zählt Martin Kind zu diesem Zeitpunkt der Saison Stefan Leitl indirekt nochmal an und sagt, die letzten beiden Spiele sollten aber tunlichst gewonnen werden?
Sag ich dir, wenn du mir erzählst, wie du es bewertest. Ich habe dich gefragt, du hast heute noch keine Frage von mir beantwortet. Also, wie bewertest du es? Ist es für dich auch Stillstand, wie André das sagt? Und Stillstand bekanntlich Rückschritt? Oder ist es dann eine Entwicklung jetzt in diesem zweiten Jahr?
Wenn ich überlege, dass ganz am Anfang, als Stefan Leitl hierher kam, versucht wurde, ein System durchzudrücken, obwohl wir die Spieler dafür nicht hatten, wir mittlerweile aber imstande sind, zumindest mit 2 verschiedenen Systemen zu spielen, ist es für mich ein Fortschritt. Was kein Fortschritt ist, ist, dass wir weiterhin keinen Impact von der Bank haben. Das haben wir gegen Paderborn erst wieder gesehen, dass mit dem Zeitpunkt der Auswechslung das Spiel eigentlich tot war. Schaub kam rein, es war alles vorbei mit Sebi Ernst. Es konnte nichts mehr nachgelegt werden. Das ist ein Rückschritt und das Schlimme ist, das wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern, weil um das zu ändern, müssten wir diese Spieler loswerden, neue Spieler verpflichten. Wir werden die Spieler nicht loswerden und wir werden nicht so viel Geld bekommen von den Entscheidungsträgern, dass wir diese Posten dennoch ersetzen können. Deswegen wird es mit Blick auf die neue Saison ein Stillstand für diese Saison und somit dazu führen, dass Stefan Leitl innerhalb der ersten 10 Spiele abgelöst werden wird.
Okay, wir müssen dazu sagen, Sebi Ernst hat keinen Vertrag mehr. Das löst sich also dann von allein. Ja, Ja, gut. Sadie Teuchert, ja gut, da müssen wir schon nicht rauspicken. Ne? Sadie Teuchert kam auch von der Bank, der keinen Impact gebracht hat, wie du gesagt hast, ist ja auch weg. Also das ist ja eigentlich ganz gut. Und Markus Mann hat gesagt,
was ist daran gut?
Markus Mann hat gesagt, er möchte nicht nur mit Vogelsammer, Gindorf, Tresoldi und in die neue Saison gehen, sondern da muss noch richtig was kommen.
Ah, der Dummschwitzer.
Ja, und wir haben, bitte,
Markus Mann ist ein Dummschwätzer, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Markus Mann, was mich richtig aufregt an der ganzen Geschichte ist, und jetzt hast du so lange rumgesteckert, jetzt geht's los. Wir haben am Anfang der Saison, wir hier, die Pöbler und Dennis, haben wir drei Problemfelder aufgemacht. Überladung im zentralen Mittelfeld an Spielern. Kein Stürmer zusätzlich. Wir wollten allen unbedingt noch einen Stürmer haben, vernünftigen Stürmer. Und Außenverteidiger, haben wir auch gesagt. So, was waren die Probleme in dieser Saison? Außenverteidiger, insbesondere nachdem man noch ohne Not den Köln verkauft hat, dass sich jemand verletzt oder eben auch psychische Probleme hat, das ist nicht vorherzusehen, das kreide ich auch echt niemanden an. Aber da waren wir zu dünn aufgestellt. Sturm, das ganze Jahr, das ganze beschissene Jahr, außer in den ersten paar Spielen, wo Teuchert 28 Elfmeter geschossen hat, war das unser größtes Problem. Wenn Tresoldi nicht performt hat und ich meine geknipst hat, hatten wir einfach ein Loch, Punkt um. So, und dieses 8-0 gegen Osnabrück kaschiert vielleicht vieles in der Torstatistik, aber letztendlich war offensive Sturm ein Problem. Dann die Wendung, wer hat die gebracht? Wer hat denn die Wendung in diese absolut geile Rückrunde, die Tobi gerade uns allen vorgerechnet hat, mit dem unfassbaren, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, 3-0 Auswärtssieg in Magdeburg. Was war das geil, Freunde? Ich erinnere mich. So, wer hat denn die gebracht? Das waren doch nicht die Leistungsträger, auf die der großartige Mann, Gott hab ihn selig, und auch Leite gebaut haben. Ich möchte noch mal die Namen hier nennen. Schaub, Besuschkow, ja, dann hattet ihr hier eben noch zwei, die haben keinen Vertrag dann mehr offensichtlich, Ernst, beziehungsweise halt Teuchert. Das waren die Leistungsträger unserer Mannschaft, auf die haben wir gebaut, auf die war die ganze Scheiße doch aufgerichtet. Und wo ist es, wo sind die alle hin, was haben die geleistet in der Saison? Christiansen wurde geholt. Ja, großartig. Was war da schön? Hat er uns weitergebracht? Tolle Entwicklung, ich gehe steil. Die Spieler, die uns weitergebracht haben, sind Glücksgriffe. Gott sei Dank gab es die ja. Glücksgriffe aus der U23. Ja, das ist ein Uden, nicht so viel wie ein Gindorf, aber auch ein Gindorf. Das ist ein, wie gesagt, das sind exakt die Spieler, die wir durch einen Zufall von unten hochbekommen haben. Und mir kann keiner erzählen, dass die im Plan mit drin waren. Im Gegenteil, den Gindorf wollten wir lange Zeit noch nicht mal mehr einen Vertrag geben.
Da bin ich dabei.
So, ja. Und deswegen muss ich sagen, Chris hat es ja auch im Prinzip so gesagt, ich seh da überhaupt nichts. Wenn uns das reicht, dass wir mal Neunter sind, mal Sechster sind, vielleicht auch sogar oben mal ranschnuppern und vielleicht mal Vierter oder Fünfter werden. Wenn uns das reicht, sind Markus Mann und Leitl die absolut richtigen für Hannover 96. Die tun keinem weh, die sind da, die passen zu dem grauen Zweite-Liga-Image. Super. Okay, wenn das aber das Ziel sein soll, Aufstieg und auch Etablierung Erste Liga, dann kannst du mit den beiden Orgelpfeifen überhaupt nichts erreichen. Dann brauchst du eine Veränderung. Und jetzt, Tobi, bitte hol die historische Chance auf den Tisch.
Na, aber jetzt mal ernsthaft. Mach ich gleich. Aber den Sturm, den du so verteufelst, ja, also Cedric Teuchert 11 Tore, das müssen wir erstmal sagen. Aber Nielsen 7 Tore, Nicola Tresoldi 7 Tore, Andreas Vogelsammer 7 Tore. In der Breite haben wir noch nie so viele Tore in einem Sturm, im Sturm geschossen.
Ja, aber das ist genau
ganz im Ernst. Aber das ist doch kein Problem. Das doch, zeigt das doch, Problem. Nein, das ist kein Problem. Doch. Weil du mit deinem 20-Tore-Stürmer, den wir nicht haben.
Ich möchte, dass Herr Kiene kommt.
Du mit deinem 20, der ist erfolgreich bei Hessen Kassel. Glückwunsch dazu.
Ja, weil ein Stürmer hat, der knipst, und zwar regelmäßig.
Aber André, wir haben, was ich dir gerade erkläre, 4, die regelmäßig knipsen.
Nein.
Doch, 7 ganz Tore häufig war es so, ganz häufig war es so bei uns, dass unser bester Stürmer zwischen 6 und 10 Toren hat. Ja, aber jetzt haben wir 4. Einer.
Lass mich doch ein. Einer. Die 7 und Tore, die unsere Stürmer geschossen haben, ob das jetzt Tresoldi, Vogelsammer sind oder wen auch immer du noch aufgezählt hast. Nielsen war es. Das sind doch im Prinzip die Ergebnisse, die wir von Spielern im offensiven Mittelfeld erwarten. Also im Prinzip sind das doch die Ergebnisse, die man vielleicht von einem Schaub, einem Besuschkow, Nielsen hat ja mehr oder weniger diese Position ja auch gespielt, vielleicht auch ein Ernst erwarten kann. Ob es dann 7 oder 5 sind, ist ja egal. Nur die haben überhaupt nichts produziert. Das ist doch das Problem. Das heißt das, also, okay
aber anderes Problem. Also da bin ich jetzt sogar bei dir. Mittelfeld bin ich bei dir. Wir haben zu wenig Torgefahr aus dem Mittelfeld. Bevor Lars Gindorf jetzt gekommen ist, bin ich bei dir. Gindorf zeigt das Gegenteil. Und auch Nielsen zeigt es, wenn er im offensiven Mittelfeld spielt.
Genau,
aber im Sturm ist das Problem jetzt nicht zwingend gewesen. Es ist besser gelaufen. Nee,
aber im Sturm fehlt uns ja eine Spieler. Das war ja mein Punkt.
Den werden wir doch bekommen. Aber wir werden doch den einen Spieler bekommen.
Ja, aber das wird doch der Teuchert.
Ja, aber ja, na klar geht der.
Ich aber möchte noch zwei haben.
Ja, aber kannst du ja möchten und wollen. Aber warte doch mal ab, wer hier kommt dann für Teuchert? Was für eine Granate hier dann kommt, der dann 20 Tore schießt?
Boah, du machst mich fertig, ehrlich.
Nein, aber jetzt war...
Oh, also wirklich,
warum mache ich dich fertig?
Ich schreibe also, das übrigens jetzt wieder auf.
Ja, ey, ganz das, ehrlich, das ist gut. Aber entschuldige bitte.
Geh Plakate kleben in Berlin, ehrlich.
Ich bitte euch, ganz im Ernst, es ist doch so. Und also wir machen es, das ist doch... Also wir beurteilen es extrem schlecht. Wir beurteilen es extrem schlecht. Und jetzt,
es ist extrem jetzt, schlecht.
Was nein, versuchen wir es. Nein, nein. Wenn wir, also ich versuche es heute mal nur mit Zahlen. Ne? Also okay. Wenn ich mir die Zahlen angucke, dann muss ich ganz klar sagen, wir haben eine deutliche Entwicklung, sowohl im Persönlichen, was die einzelnen Spieler angeht, als auch in der Gesamtheit der Mannschaft, was die Platzierung und die Punkte angeht.
Okay,
haben wir eine deutliche Entwicklung.
Na toll. Tobi, pass auf, was glaubst du, sind unsere fünf... Ich will nicht Starspieler.
Den mache ich nicht schon wieder. Den mache ich nicht schon wieder. Nein.
Bezahltesten Spieler. Was sind die Spieler, um die diese Mannschaft, dieses Gerüst gebaut worden ist? Was sind die Spieler, auf die sich in diesem Dreijahresplan im Prinzip sich festgelegt wurde, dass die uns voranbringen? Das sind doch zum Beispiel Schaub, Besuschkow, Teuchert. Das sind doch Ernst.
Ich könnte jetzt sagen, nein. Ich könnte jetzt sagen, nein. Das war Phil Neumann, das war Ron-Robert Zieler, das war Harvard Nielsen. Also das bringt doch jetzt gerade nichts. Und dann hätte ich aber welche aufgezählt,
die es wirklich bringt. Phil Neumann hat ja auch verlängert vor kurzem, oder habe ich da was anderes gelesen?
Ja gut, das ist eine Geschichte. Phil Neumann könnte sein, dass der uns wegbricht. Dass der uns wegbricht. Das wäre natürlich schlecht. Die müssten wir dann natürlich ersetzen. Das ist ja völlig klar.
Überleg mal, aber wie wir alles ersetzen müssten. Das ist doch, also
aber ich glaube,
der Jahresplan bedingt, finde ich auch, dass du das dritte Jahr mitplanst. Und dieses dritte Jahr, selbst wenn ich dir zustimmen würde, wir hätten eine Entwicklung, selbst wenn ich sagen würde, wir haben tolle Chancen. Im nächsten Jahr wird dieser Kader an vielen, vielen Säulen wegbrechen und die Qualität gleichwertig zu ersetzen. Noch nicht mal besser.
Ist doch
wird schon eine Riesenherausforderung.
Wo bricht denn da was weg?
Nur auf die jungen Wilden bauen.
Aber wo bricht denn da was weg?
Nee, du hast mir doch gerade erzählt, wie viel Teuchert Tore geschossen hat. Die brechen weg.
11 Stück, wie viel waren davon? 11 Meter? 9 oder was?
Ah, jetzt kommst du mit 11 Metern. Jetzt kommst du mit
11 Metern. Ja, jetzt komme ich mit 11 Metern.
Ja, dann wo ist dann dein 11-Tore-Mann, den du mir im nächsten Jahr sicher garantierst? Und wir wollen ja besser werden, also musst du einen 15-Tore-Mann haben. Welcher ist das nochmal? Wen haben wir da auf dem Zettel?
Ich habe da viele auf dem Zettel, aber ich
werde
jetzt.
Unser offensiver, kreativer Mittelfeldspieler in der Raute, der Herr Ernst, der jetzt weggeht oder nicht mehr verlängert wird, wen haben wir da?
Da haben wir Lars Gindorf. Nee,
warte mal ab, was für eine Granate kommt, wenn Teuchert. Geht. Der
Satz ja, hat er gesagt. Hast du aufgeschrieben, Chris. Hast du aufgeschrieben. Ich danke dir vielmals.
Das wird schön. Ja, also, ja, ist auch okay. Ich finde es toll, dass jetzt hier mitgeschrieben wird. Das ist auch gut. Manchmal erinnere ich mich ja vielleicht auch gar nicht mehr. Also ich will nur sagen, wir sind gerade jetzt schon in unseren Standpunkten ziemlich weit auseinander. Ich bin doch aber auch kein Freund von Leitl. Aber ich finde, man muss dann schon mal gucken, dass wir fair bleiben. Und dann ist jetzt die Frage nämlich interessant, die Chris gestellt hat, warum ist es dann trotzdem so, dass Leitl noch in Frage gestellt wird von Martin Kind? Das ist ja das Verrückte, dass Martin Kind in der einen Woche sagt, er sieht eine Entwicklung, alles ganz toll. In der nächsten Woche dann sagt, weil Gregor Baum und Dirk Grossmann vielleicht gesagt haben, Martin, also irgendwie, ich sehe nur noch Unentschieden, das gefällt mir hier nicht. Und dann Martin überlegt, ja stimmt, hast ja recht, Dirk, hast recht, Gregor. Also das geht so nicht. So. Und dann sagt er plötzlich,
glaubst du wirklich, dass Grossmann die Spiele von 96 anguckt und sagst du die Ergebnisse, dass ihn das interessiert? Glaubst du das wirklich?
Das glaube ich wirklich. Und ich und dann sagt Martin Kind, ich empfehle, und das ist dann ja immer ein Diktat in dieser Hierarchiestruktur, ich empfehle, dass die letzten Saisonspiele noch gewonnen werden. Aber auch das haben Dennis und ich letzte Woche schon abgehandelt und haben gesagt, gut, wenn es dann nicht so ist, muss es Stendel werden. Aber, meine Lieben, was ist denn, wenn der weggeht? Also, und jetzt kommen wir dann doch, wir werden uns nicht einig werden. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, wir sind nichts Halbes, wir sind nichts Ganzes. Und es wird, und André, da gebe ich dir recht, nächstes Jahr umso schwerer, weil unser Etat sinkt und wir hier nicht immer Spieler nur für die Hälfte des Gehalts kriegen können. Das werden hier Leute,
die... Wie schwerer? Das ist unser drittes Jahr, wo wir aufsteigen. Ist doch schon geritzt.
Geritzt ist es nicht.
Wir haben 3-0 gegen Magdeburg gewonnen auswärts.
Ja, das heißt, dass wir eine gute Rückrunde hatten. Das heißt nicht, dass wir nächstes Jahr aufsteigen. So, Daniel Stendel, den ich letzte Woche noch gefordert habe als Nachfolger von Stefan Leitl, hat keinen Vertrag, ihr Lieben. Der Vertrag läuft aus am 30.06. Und Daniel Stendel ist eine entscheidende Figur in der größten Möglichkeit unserer zweiten Mannschaft, einer historischen Möglichkeit, nämlich der Meisterschaft der Regionalliga Nord. Durch die Spiele am vergangenen Wochenende, 96-2 hat das Heimspiel gewonnen und Phoenix Lübeck hat dann nicht gewonnen, sogar verloren gegen Drochtersen Assel. Ist es so, dass Hannover 96-2 am kommenden Wochenende, am Samstag, also einen Tag vor den Profis. Die Meisterschaft in der Regionalliga Nord schon am vorletzten Spieltag wird feiern können. Bei einem Sieg ist alles sicher. Dann ist Hannover 96 mit derzeit 5 Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten. Der ist Phoenix Lübeck, der sein Nachholspiel unter der Woche, das habe ich jetzt unterschlagen, gewonnen hat mit 6-2 gegen HSV 2. Sind jetzt auch wieder spielgleich. Also 96 2 und Lübeck 2. Beide 32 Spiele, 96 70 Punkte, Lübeck hat 65 Punkte, drei Tore besser. Der Tordifferenz 3 besser. So, aber große Chance. Also 96 empfängt den abstiegsbedrohten, abgestiegenen, entschuldige bitte, Elmsbütteler TV. Und Phoenix Lübeck muss spielen bei Kiel 2 und Kiel 2 ist Tabellenfünfter. Also, wenn 96 2 gewinnt, sind sie Meister der Regionalliga. Und das hat da wesentlich mit Daniel Stendel aus meiner Sicht zu tun. In der Mannschaft extrem viele ehemalige U19er oder sogar noch welche, die da in der U19 noch spielen könnten. Zeigt erstmal, was für einen guten Jahrgang wir da haben, aber auch, dass Daniel Stendel diese Leute besser machen kann. Und Lars Gindorf hatten wir schon angesprochen, André lange verschmäht von Stefan Leitl. Ja, wirklich eine unglaubliche Entwicklung. Vor 2 Jahren war er nur arbeitslos. Also bei Freiburg 2 rausgeflogen, wusste nicht genau, wie es weitergeht. Und jetzt ist er Zweitliga-Shootingstar, möchte ich sagen. Sicherlich ein Verdienst von Daniel Stendel. Chris, wie ärgerlich wäre es, also erstmal oder anders, wie beurteilst du es? Es gab unter der Woche eine leichte Diskussion in den sozialen Medien, also ich habe diskutiert, ob es denn sinnhaft ist oder nicht, dass eine zweite Mannschaft von 96 in der dritten Liga spielt, wenn bei den Profis Geld gekürzt wird. Wie ist da deine Sicht drauf?
Die Frage ist, also aus Spielersicht hat jeder das Recht, in der für sich selber bestmöglichen Liga zu spielen. Und wenn diese Mannschaft es sportlich geschafft hat, diese Mitstreiter hinter sich zu lassen und dann aufzusteigen, dann ist es ihr gutes Recht und eigentlich auch die Pflicht des Vereins, diesen Aufstieg möglich zu machen, weil es ja dazu führen dürfte, dass viele Spieler in der kommenden Saison eine Spielklasse weiter oben, somit qualitativ in einem höheren Niveau spielen werden. Und wenn du selber sagst, es handelt sich überwiegend um sehr junge Spieler, wäre es dumm, wenn wir diese Möglichkeit auslassen, Spieler in der höchstmöglichen Qualitätsstufe spielen und somit spielen zu lassen und somit zu schulen, natürlich immer mit einem Blick darauf, wann der Einzelne es vielleicht schaffen kann, den Sprung dann in die erste Mannschaft zu machen. Also so. Meinst du es aus finanziellen Gründen?
Ja. Ich blende die aus, du. Für mich ist okay. Das genau das. Das, was du sagst, ist für mich eins zu eins das, was ich denke. Es ist die Chance für die jungen Spieler, die jetzt schon sehr gut spielen in der vierten Liga, nächste Saison noch eine Liga höher zu spielen. Es ist die Chance, noch attraktiver zu sein für diese Spieler. Die finanziellen Mittel werden sich bei uns nicht erhöhen. Zeiten von Millionentransfers. Kannst du gleich. Zeiten von Millionentransfers sind vorbei. Und wenn du dann Leute eben bekommst, dann, weil du ein Drittligist bist, sei es vielleicht aus der A-Jugend von Bayern München, sei es aus der A-Jugend von Borussia Dortmund, sei es aus anderen A-Jugenden, es werden jetzt nämlich dann 2, die noch in der dritten Liga spielen. Also ist ein schlechtes Beispiel, also Dortmund wäre ein schlechtes Beispiel. Also, aber wenn du diese Chance hast auf solche Spieler, dann ist das etwas, aus meiner Sicht, etwas Gutes und dann sollte man das in jedem Falle auch tun.
André, es ist ja auch ein Zeichen für sehr gute Jugendarbeit, wenn die Amateure in dieser Liga spielen. Und wenn wir mal gucken, wer da von den Amateuren gerade in der dritten Liga rumkreucht und fleucht, dann haben wir 2 Vereine, wenn ich es richtig sehe. Und das ist einmal Dortmund und einmal Freiburg. Beides Vereine, die für sehr gute Jugendarbeit bekannt sind. Und ich finde es schön, dass Hannover da vielleicht dann aufschließen kann. Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, offenbar für junge Spieler eine attraktive Adresse zu sein. Natürlich immer als Steigbügel, auch für höhere Aufgaben. Ja. Nichtsdestotrotz macht halt, je höher du in diesen Ligen unterwegs bist, es halt auch für die abgebenden Vereine immer attraktiver, vielleicht das ein oder andere Juwel dann auch mal bei uns zu platzieren.
Genau, so wie Noah Engelbrecht, Union Berlins U19-Kapitän, als erste feste Verpflichtung für die U23 von Hannover 96 feststeht. Der hat als zentraler Mittelfeldspieler übrigens in 22 Spielen 11 Tore geschossen in der U19-Bundesliga. Ich will das nur mal sagen. Also, und das sind dann Spieler, die kriegen wir jetzt. So, André.
Ja, trotzdem ist es ein Trugschluss, der uns aber nicht hilft, weil wir, genau wie ihr sagt, ja trotzdem den Aufstieg annehmen müssen, wenn man aufsteigt. Man kann ja einfach sagen, lassen wir sein. Das würde ja die ganzen Wettkampfgedanken, kann man, aber es würde ja den Wettkampfgedanken, es würde die ganze Idee, warum Menschen Sport machen und eben auch Leute in den Profifußball drängen, ja komplett konterkarieren. Wo ich nur sage, Trugschluss, wir müssen aufpassen, denn was passiert? Wenn du, also das, was Chris und was auch du, Tobi, gerade dargestellt hast, ist richtig für eine Mannschaft, die konsolidiert ist in der Liga. Wenn du aber gerade aufsteigst, ist das natürlich schon etwas schwieriger, weil du dann natürlich auch keine Spieler mehr abgeben kannst, auch nicht an deine eigene Profimannschaft. Die Möglichkeit, vielleicht mal einen Gindorf hochzuziehen aus der vierten Liga und die gewinnen trotzdem noch ihr Spiel, ist natürlich viel, viel höher, als wenn die in der dritten Liga spielen und du ziehst da die Leute raus. Und wenn du dann natürlich da in einen Negativstrudel kommst, bringt dir das auch nichts. So, das ist das eine. Das zweite ist, es wird teurer. Die Leute wollen mehr Geld verdienen. Selbst die Juwelen, die ihr euch da anlachen wollt, wollen mehr Geld verdienen. Das heißt, die Mannschaft wird teurer. Und das Dritte ist, der Sprung für die eigene Jugend wird größer. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also das heißt, für diejenigen, die aus der wirklichen U19 dann hochkommen, ist es ein Unterschied, ob die in Liga 4 spielen, dort ein, vielleicht sogar 2 Jahre haben, oder ob die direkt in Liga 3 springen und dort eben vielleicht gar nicht mehr die Einsatzzeiten bekommen, gar nicht mehr die Entwicklungspotenziale aufbauen können, weil sie eben nicht so viel Spielminuten bekommen, weil sie eben nicht gegen Drochten, Asseln oder was du da auch immer für komische Namen genannt hast, spielen dürfen, sondern eben gegen Dortmund 2 oder Dynamo Dresden.
Ja, oder okay, was weiß ich, was er so den Punkt kann ich nachvollziehen. Den Punkt kann ich nachvollziehen, was dich dann also dazu, was uns aber dazu bringen muss, dann unsere eigene Jugend zu verbessern und uns
richtig,
uns
ja, ja, wenn das alles durchgerutscht besser wird. Super. Ja. Super. Ja.
Und den Effekt nur erwarte ich. Und das Geld, aber, Geld ist auch Fernsehen, ne? Also Fernsehrechte, Magenta Sports hat, also nicht wie in der Regionalliga.
Also Geld müssen wir irgendwie hinbekommen dafür. Dass ich jetzt auch nicht das Problem, aber das entscheidende Problem ist doch, jetzt will ich nicht wieder auf Markus Mann rumreiten, aber wenn der Erfolgscoach, der eine 96-DNA hat, eine Verbundenheit, wo wir nicht zum ersten Mal feststellen, dass der junge Spieler deutlich besser macht. Ich erinnere mich da nämlich, der hatte auch schon mal, als er noch nicht so ambitionslos
war,
die erste Mannschaft trainiert. Und auch da hat er die schon alle besser gemacht. So, wenn der natürlich keinen Vertrag für die nächste Saison hat, ist das natürlich auch ein starkes Zeichen.
Das aber ist ein starkes Zeichen. Da aber bin ich bei dir und das macht mir auch Sorge, sage ich, ehrlich gesagt. Weil ich behaupte, es steht und fällt mit ihm und haben wir einen Aufstieg ohne diesen Mann, haben wir ein Problem.
Vielleicht kann Leiter vielleicht hat Daniel einfach ein besseres Angebot, weil das, was er da macht, wird ja vielleicht der ein oder andere Verein auch mitbekommen. Und es ist ja nicht so, dass er das erste Mal macht. Das hat er ja, das macht er jetzt bei uns im Verein das zweite Mal. Das letzte Mal haben wir ihn hochgezogen und es gibt nicht wenige Menschen, die sich genau das jetzt auch wieder wünschen. Aber vielleicht hat er bereits das deutlich bessere Angebot und es ist nur noch nicht publiziert worden, weil man nicht in die aktuelle Aufstiegssituation Unruhe reinbringen möchte.
Das kann sein. Aber nichtsdestotrotz, 13 Uhr am Samstag im Alrede-Stadion 96-2 gegen Eimsbütteler TV. Es geht um die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!